Verena Kast, Sie haben Philosophie, deutsche Literatur und Psychologie studiert, hatten mehr als 40 Jahre eine psychotherapeutische Praxis in St. Gallen, standen diversen internationalen Gesellschaften für Psychologie vor, waren bis März dieses Jahres Präsidentin des C.G. Jung-Instituts. Außerdem sind Sie Autorin vieler, vieler Bücher, darunter auch vieler Bestseller. Und eines dieser Bücher trägt den Titel »Schöpferisch leben«. Und genau das ist Ihnen ja wirklich gelungen, ein Leben zu führen, wie C.G. Jung, der große Psychoanalytiker und Ihr Lehrmeister, es als Ideal formuliert hat. Vielleicht verraten Sie uns zu Beginn, wie Sie das gemacht haben, schöpferisch leben.
Ich war immer eine neugierige Person. Ich wollte eigentlich immer sehen, was gibt es noch in der Welt. Und von daher, ich glaube, wenn man dann der eigenen Neugier folgt, einfach das, was einen interessiert, was einen wirklich anspricht, wo man wirklich davon gepackt ist, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann kommt natürlich dazu, um schöpferisch zu leben, muss man auch sehr viel arbeiten, weil das, was einen dann mal gepackt hat, das muss man dann ja auch weiter ausarbeiten. Das habe ich dann zum Beispiel gemacht, indem ich war ja an der Universität, da habe ich Vorlesungen gemacht, hatte wirklich die Gelegenheit, darüber vorzulesen, wofür ich mich interessiert habe. Und da kommt dann natürlich auch sehr viel Anregung und daraus habe ich dann die Bücher geschrieben. Aber es geht mir nicht nur um Bücher, sondern es geht mir eben auch darum, Leben verändert sich. Also man kann nicht einfach davon ausgehen, dass Leben immer gleich ist. Das ist dann ja eigentlich unschöpferisch. Und man kann sich auf neue Veränderungen wieder einstellen, indem man eben nicht nur sagt, oh Gott, so ein bisschen Angst ist natürlich immer auch dabei, sondern was kommt denn jetzt eigentlich Neues? Und aus diesem Loslassen von Altem und sich einlassen auf das, was immer wieder ansteht, ich glaube, das gibt dann ein schöpferisches Leben.
Ja, Leben verändert sich. Wie sich Ihr Leben verändert hat über die Jahre und Jahrzehnte, darüber werden wir im Laufe dieser Sendung sprechen. Lassen Sie uns aber zu Beginn vielleicht zunächst über das Hier und Heute sprechen, also über das Leben und Ihre Wahrnehmungen in der Corona-Krise. Wie hat das Virus Ihr ganz persönliches Leben beeinflusst, vielleicht auch beeinträchtigt? Und inwiefern hat dann auch Ihre schöpferische Grundhaltung, die Sie gerade beschrieben haben, bei der Bewältigung der Krise geholfen?
Es ist einfach so, dass ich 3 Monate lang zu Hause geblieben bin, unterbrochen von sehr, sehr schönen Spaziergängen im Wald, wo ich natürlich auch diesen wunderbaren Frühling wahrgenommen habe. Ich habe natürlich auch sehr viel mich kundig gemacht über dieses ganze Virus. Das ist ja auch eine ungeheuer beeinträchtigende Situation, aber auch eine spannende Situation. Was geschieht da jetzt eigentlich? Für mich war es eigentlich ein sehr guter Übergang, weil ich ja gerade auf den März hin eigentlich noch meine letzten großen Verpflichtungen abgegeben habe. Und das war dann so wie ein Moratorium, wie so eine Zeit, wo ich mehr zu mir selber fand, wo einfach plötzlich viel Zeit war, auch viel Zeit mit Menschen zu sprechen, wenigstens am Telefon oder virtuell. Wobei wir mussten auch schon ganz schön kreativ werden, weil am C.G. Jung-Institut halten wir ja Vorlesungen und die wurden ja nun alle auf online umgestellt. Also da kam man gleich wieder mit neuen Situationen in Kontakt. Beeinträchtigt. Ich meine, ich war immer wieder beeindruckt davon, wie vielen Menschen es dann doch schlecht ging oder dass auch Menschen, die halt darauf angewiesen sind, dass sie zum Beispiel ihre Konzerte geben können, das hat mir in der Seele wehgetan. Ich für mich selber, ich fand diese Auszeit sehr schön.
Was haben Sie denn beobachten können, Sie haben es nur angerissen bislang, was die Pandemie mit den Menschen um Sie herum gemacht hat? Vor allem, welche psychologischen Auswirkungen diese Corona-Krise für die Menschen in Ihrem Umfeld hatte? Was haben Sie da wahrgenommen?
Ja, die Menschen haben sehr unterschiedlich reagiert. Es gibt durchaus einen Teil Menschen, die sagten, Homeoffice, es ist sehr viel von dieser Schnelligkeit herausgenommen worden, auch so dieses Gefühl, Corona-Krise, das ist jetzt Zeit, dass man aufräumt, das jetzt nicht nur im konkreten Sinn, sondern auch aufräumt, dass man einige Sachen, die man bisher nicht angeschaut hat, sich anschaut. Das war mal die einen. Alle haben mir gesagt, sie wären dünnhäutiger. Es ist natürlich eine Angst ist da, Und die Angst ist die, was macht jetzt eigentlich dieses Virus? Und man muss sich überlegen, so ein kleines Virus kann unsere kontrollierte, durch und durch getaktete Welt einfach aus dem Gleichgewicht bringen. Und wir wissen ja auch gar nicht, wohin es geht. Wir wissen nicht, wie lang. Im Moment haben wir das Gefühl, es ist alles sehr viel besser. Und ich hoffe auch, dass das auch so ist. Aber eigentlich wissen wir nicht, wie lange es geht. Und damit kommen Menschen schlecht zurecht. Wir können sagen, wir gehen durch eine Krise durch. Viele Menschen waren sich ja auch näher, obwohl man an sich diese Distanzierungsvorschriften hatte. Also man hat mehr füreinander getan. Man hat nachgefragt, wie geht es dir? Dann gibt's aber auch Menschen, von denen ich hörte, die sagten, du, ich habe jetzt Angst, dass ich überhaupt nie mehr aus meiner Wohnung heraus darf. Also bei uns in der Schweiz, wir durften aus der Wohnung heraus, wir sollten nicht, wir sollten zu Hause bleiben. Das kommt so, also so diese Idee, Leben kommt nie mehr zurück, so wie ich das Leben vorher gelebt habe. Und von daher dann doch auch depressive Verstimmungen. Oder eben auch noch mehr Angst oder dann auch das Gegenteil, dass man sagt, na ja, also jetzt mache ich es erst recht, sterben muss ich ja eh. Im Moment sind wir einfach froh, dass sich alles so ein bisschen gelockert hat, aber wir werden da schon noch länger drüber nachdenken müssen.
Ja, der deutsche Soziologe Martin Schröder hat gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publiziert zu aktuellen wissenschaftlichen Studien, die allerdings aus Großbritannien kommen, und er ist zu dem Schluss gekommen, der Effekt von Corona auf die psychische Gesundheit sei mindestens so schlimm wie der Effekt der Arbeitslosigkeit. Klingt das für Sie plausibel?
Ja, das klingt für mich schon plausibel. Ich denke ja auch, dass Anfang, ich weiß ja nicht, wie es bei euren Taskforces war, aber am Anfang waren auch zu wenig Psychologen und Psychologinnen beteiligt. Also einfach auch dieses Wissen darum, was bedeutet es eigentlich, wenn man Menschen nicht mehr sehen kann. Also wir Menschen sind doch Menschen, die einander berühren wollen. Das Berühren ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges. Und wenn wir einander nicht mehr berühren dürfen, dann fehlt uns etwas Grundlegendes, besonders dann, wenn wir Angst haben. Wenn wir Angst haben, dann fliehen wir ja, wenn möglich, in die Arme von jemand anderem. Und ich glaube, dass das eine große Verunsicherung ist. Ich habe immer ein bisschen Probleme, wenn man sagt, es ist mindestens so groß. Menschen sind ja auch sehr resilient, und es ist ja nicht nur so, dass wir Menschen zerbrechlich sind, sondern wir haben auch viele Möglichkeiten, mit unseren Schwierigkeiten umzugehen. Aber ich finde, man sollte es nicht unterschätzen, dass psychische Probleme, natürlich auch besonders Menschen, die schon vorher vulnerabel waren. Es ist ja nicht so, dass es alle Leute total gesund sind und dann kommt so eine Pandemie, sondern es gibt ja viele Menschen, die eh schon so ein bisschen mit dem Leben im Clinch liegen und einige Schwierigkeiten haben. Und solche Schwierigkeiten können sich natürlich verstärken, war aber nicht grundsätzlich so. Es gab auch Menschen, die eigentlich von sich selber sagen, sie sind eher depressiv veranlagt, die gerade diese ruhige Zeit der Corona-Krise genossen haben und auch das Gefühl hatten, es geht mir besser als sonst.
Dennoch ist natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise auch immer wieder die Rede von kollektiven Traumata, die entstanden seien. Also bei Großeltern, die ihre Enkel nicht sehen durften, bei Kindern, die ihre Freunde nicht treffen durften, bei uns allen, bei denen sich diese Bilder von Intensivstationen ins Bewusstsein gebrannt haben. Würden Sie das auch kollektive Traumata nennen?
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Traumata, weil Traumata sind ja eigentlich schwere psychische Einbrüche, die wir haben, wenn wir für eine Erfahrung, die wir machen, keine Muster dafür haben. Also mir ist das Wort Traumata in diesem Zusammenhang einfach ein bisschen groß.
Aber haben Sie denn als Psychologin und Psychoanalytikerin je eine vergleichbare Krise erlebt?
Nein, nein. Deshalb habe ich ja auch ein bisschen gezögert. Verstehen Sie, alle Menschen sagen, seit dem letzten Weltkrieg ist nichts mehr solches passiert. Oder seit der spanischen Grippe bei uns in der Schweiz. Nein, ich habe es nicht erlebt. Aber ich stelle mir einfach auch vor, dass bei einem, oder das ist ja an sich auch die Definition von einem Trauma, dass man nicht mehr ein- und aus weiß in einer Situation. Und ich meine doch, die Politik hat eigentlich recht gut funktioniert, die Mitmenschen haben recht gut funktioniert. Also von daher ist es, glaube ich, nicht zu vergleichen mit dem Trauma zum Beispiel von einem Erdbeben, wo überhaupt keine Hilfe kommt und wo man nicht weiß, wie man überleben soll.
Das Virus zwingt uns, uns mit unserer inneren Welt zu beschäftigen, haben Sie gesagt. Auf welche Weise? Ja. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, wissen Sie, wenn die äußere Welt nicht mehr funktioniert, dann sind wir auf uns selber zurückgeworfen. Wir haben Fantasien, wir haben vielleicht Fantasien der Angst, aber wir können zum Beispiel auch viele Fantasien von Erinnerungen haben. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich hätte nach Kiew gemusst, um einen Vortrag zu halten, dann muss ich eben nicht nach Kiew. Aber dann fange ich mir an zu überlegen, was wäre denn da eigentlich gewesen? Ich erinnere mich an andere Situationen, wo ich da war. Wir haben eine wunderbare Vorstellungskraft. Wir können auch mit unseren Ängsten umgehen. Wir haben übrigens auch sehr schöne Träume oder auch beunruhigende Träume, aber es ist etwas, wo wir wieder mit uns selber in Kontakt kommen und selber spüren. Und Seele braucht einfach Zeit. Und diese Zeit haben wir für 3 Monate bekommen.
Also wenn wir jetzt schon tendenziell bei den positiven Auswirkungen der Corona-Krise sind, also sie bietet die Möglichkeit, sich mit unserer inneren Welt zu beschäftigen, zu entschleunigen. Welche Rolle spielt in dieser Situation, die wir erlebt haben und ja noch erleben, das Vertrauen?
Das spielt eine große Rolle. Ich möchte mich aber noch dagegen verwahren, dass wir nur über die positiven Dinge gesprochen haben, und zwar sie mit sich selber in Kontakt zu kommen. Mit der Innenwelt kann ja zum Beispiel auch einfach heißen, dass man merkt, dass man irgendwie mit seinem Leben überhaupt nicht zufrieden ist. Oder dass man schon lange etwas tut, was man vielleicht gar nicht mehr tun möchte. Also es kann ja durchaus sein, dass dieses mit der inneren Welt in Kontakt zu kommen, dass wir da mit großen Konflikten konfrontiert werden. Das ist nicht nur schön, aber wir haben eben auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich habe zunächst diesen Kontakt mit der inneren Welt als was durchweg Positives definiert. In der Tat kann es natürlich auch anders sein. Ich hatte gefragt, welche Rolle in einer solchen Situation, wie wir sie erlebt haben und erleben gegenwärtig noch, das Vertrauen spielt.
Ah, ja, das Vertrauen spielt natürlich eine ganz große Rolle. Menschen, die ein Grundvertrauen haben. Und das sind Menschen, die auch als Kinder hinreichend gut gesehen worden sind, für die man hinreichend gut gesorgt hat. Die haben so etwas wie ein Grundvertrauen. Und dann geht man ja ins Leben hinein. Dieses Vertrauen wird manchmal enttäuscht. Bei denen, die wenig Vertrauen haben, kann es sein, dass sie Menschen finden, die vertrauenswürdig sind, oder sie bemühen sich sehr. Wir arbeiten eigentlich ein ganzes Leben lang am Vertrauen. Und das ist nicht nur mein persönliches Vertrauen, sondern wir haben eben zum Beispiel auch Vertrauen in den Staat. Jetzt ist es grundsätzlich so, wenn man mehr Vertrauen hat ins Leben, auch riskiert, immer mal enttäuscht zu werden, dann kann man eben auch mal sagen, also was wir ja jetzt in dieser Krise auch müssen, wir nehmen es einfach mal Schritt für Schritt. Wir hoffen, dass es irgendwann zu einem guten Ende kommt, dass wir einen Impfstoff finden oder so. Aber darüber müssen wir uns gar nicht groß Gedanken machen, sondern man macht Schritt für Schritt, man macht einfach jeden Schritt. Wobei, das ist ganz klar, Menschen, die sehr wenig Vertrauen haben, die ganz stark vom Misstrauen geleitet sind, die werden jetzt nicht plötzlich Vertrauen aufbauen. Die werden eben misstrauisch sein.
Aber grundsätzlich würden Sie schon sagen, dass Solidarität und Verantwortungsbewusstsein wichtiger geworden sind in der Corona-Krise?
Also auf jeden Fall. Also ich denke, es war ganz, ganz viel Solidarität. Ich fand es ja auch toll, wie diese Forscher und Forscherinnen, die ja oft normalerweise so konkurrieren miteinander, plötzlich am gleichen Strick gezogen haben.
Na, das war in Deutschland nicht ganz so der Fall. Also es gab da durchaus Kontroversen. Vielleicht war das in der Schweiz harmonischer. Das habe ich nicht so
intensiv. Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, die Kontroversen kamen doch erst in den letzten Wochen, oder?
Ja, na gut, also gewisse kontroverse Linien gab es, glaube ich, schon sehr früh, und die sind dann haben sich noch mal intensiviert im Laufe der Wochen.
Ja, aber wissen Sie, Kontroversen sind ja nicht schlimm.
Ja.
Kontroversen bringt ja die Wissenschaft weiter, aber dass sie alle miteinander gesprochen haben. Ja. Und ich denke, die Solidarität unter den Menschen, also auch passen sie auf sich auf. Mhm. Sogar der Mailverkehr war anders. Ich wünsche ihnen, dass sie gesund bleiben und so. Vielleicht war es auch hingesagt, aber ich glaube nicht, dass es so hingesagt war. Verantwortungsbewusstsein Schuldgefühl ja auf jeden Fall. Ich finde auch Verantwortung für die, denen es schlecht gegangen ist. Da wurde sehr schnell etwas aufgebaut. Doch, ich glaube, es war gut.
Und das Krisenmanagement der Politik in der Corona-Krise, also Sie sind ja Expertin in Sachen Krisenintervention, wenn es um persönliche Krisen geht. Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Politik?
Also ich denke, es war bei beiden Ländern sehr, sehr gut. Es hat vielleicht, zumindest bei uns, hat es vielleicht ein bisschen holprig begonnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch begonnen hat, aber dann wurde immer klar kommuniziert. Es wurde auch klar kommuniziert, worüber man nicht kommunizieren konnte. Es wurde auch gesagt, warum man so etwas gemacht hat. Also bei uns ist der Bundesrat sehr hingestanden und hat immer wieder begründet, warum er was macht. Ich meine, man kann immer dran herummäkeln, verstehen Sie? Man kann eine Krisenintervention immer noch viel besser machen, aber man ist hinterher immer gescheiter. Bei euch, ich habe eure Bundeskanzlerin ganz super gefunden, wie die da so hingestanden ist und auch noch vorgerechnet hat und so weiter. Also ich fand, es haben alle ihr Bestes gegeben. Alle sind in eine Situation hineingeworfen worden, von der kein Mensch eigentlich weiß, wie man sie wirklich bewältigen kann. Und mir scheint, die Zahlen geben ja Ihrem Land und meinem Land auch recht. Für den Moment haben wir es gut bewältigt. Wir schauen jetzt, wie die Wirtschaft das macht, hoffen, dass das auch gut geht, hoffen, dass der Klimaschutz nicht außen vor bleibt.
Dennoch konnten wir nicht verhindern, konnte das Management der Politik auch, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, in Ihrer Wahrnehmung ist das gut gewesen. Unvorhergesehener Situation ist die Politik den Umständen entsprechend gut umgegangen. Dennoch konnten wir nicht verhindern, dass momentan die Gesellschaft, zumindest in Deutschland und in den Vereinigten Staaten natürlich auch, sich massiv spaltet, dass aufgrund der Corona-Krise auch nochmal die Verschwörungstheorien zugenommen haben. Wie können wir damit umgehen, um eben zu verhindern, dass die Gesellschaften immer weiter auseinanderbrechen?
Ja, wissen Sie, das ist normal, dass es Verschwörungstheorien gibt, weil wir Menschen sind ja der Ansicht, wenn etwas Unerklärliches geschieht, dann muss irgendjemand schuld sein und man sucht dann irgendeinen Sündenbock. Und das ist dann im Grunde genommen hinter den Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, wie viel Prozent der Menschen an so eine Verschwörungstheorie glaubt. Und wissen Sie, Verschwörungstheorien hat es schon immer gegeben, sonst hätte es auch den ganzen Aberglauben nicht gegeben. Ich finde es schon wichtig, dass man immer wieder die Wissenschaft hinstellt, aber ich finde jetzt auch nicht, dass man in eine große Angst ausbrechen muss. Ich sehe übrigens auch nicht diese Proteste, die jetzt sind, also die sehe ich eher so wirklich, dass man das Rassenproblem angeht. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde in der Corona-Krise, das hat an sich mit Corona nichts zu tun, sondern mit dieser Entschleunigung kommen plötzlich Aspekte des Lebens zum Tragen, wo man merkt, ach, da muss ich noch irgendwas aufräumen. Und ich glaube, der Rassismus ist auch etwas, wo man wieder mal versuchen könnte, aufzuräumen. Die Menschen protestieren ja aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen aus Angst, andere aber auch, weil man ja so lange geschwiegen hat. Und jetzt muss man die eigene Stimme muss man irgendwann wieder hören. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht als Auseinanderdriften erklären, sondern dass wir einfach sagen, es hat immer schon Menschen gegeben, die haben ihre Verschwörungstheorien und mit diesen Verschwörungstheorien fühlen sie sich dann wohl. Das ist eigentlich eine Angstabwehr.
Sie hören die Sendung SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Psychoanalytikerin und Bestsellerautorin Verena Kast. Ja, Frau Kast, auch in dem, was Sie eben gesagt haben, wird es ganz deutlich, Sie selbst sind ein durch und durch positiver Mensch. Also selbst in diesen Konflikten, in diesen Kontroversen, in dieser Krise sehen Sie das Positive. Woher kommt eigentlich dieser Optimismus bei Ihnen?
Ja, ich wehre mich wieder ein bisschen dagegen. Ich bin sicher ein optimistischer Mensch. Ich komme aus einem Elternhaus, ich komme aus einem Bauernhaus, wo man einfach gewohnt war, das Leben so zu nehmen, wie es ist und daraus das Beste zu machen. Und ich glaube, das habe ich irgendwo gelernt. Ich bin aber nicht in dem Sinn optimistisch, dass ich die Schwierigkeiten nicht sehe. Aber ich finde, die Schwierigkeiten, die sind da, dass man damit umgeht. Und verstehen Sie, es nützt mir ja gar nichts, wenn ich jetzt den Weltuntergang an die Wand male. Ich werde da trotzdem weiterleben, wenn ich mich nicht entschließe, mich umzubringen. Also warum soll ich mir eigentlich das Leben noch schwerer machen? Wir haben ja nur dieses eine Leben. Und für dieses eine Leben hoffe ich doch immer für das Beste.
Ja, das klingt gut. Und ich hatte das auch nicht als Sonnenscheinoptimismus gemeint. Aber gut, dass Sie das nochmal so dezidiert jetzt zum Ausdruck gebracht haben. Sie sagten ja eben auch schon, Sie sind auf dem Land geboren, also in Wolfhalden im Kanton Appenzell. Ihr Vater war Landwirt. Ihre Mutter Hausfrau?
Meine Mutter Hausfrau, mein Vater war aber auch Bürgermeister. Er war nicht nur Landwirt.
Ja. Und wie genau, würden Sie sagen, hat sie das geprägt? Also wie war diese frühe Kindheit bei Ihnen, um jetzt mal wirklich zu Ihrer Person zu kommen?
Ja, ich war das Jüngste von 4 Kindern mit 7 Jahren Abstand, also ein bisschen auch so ein bisschen ein Einzelkind. Die anderen waren immer groß, aber es war eben auch eine Großfamilie mit Großvater, es waren immer Menschen da. Es gab Tiere, es gab die Natur. Ich habe mich auch immer wieder gefunden, dass ich dann im Wald gespielt habe oder ich habe mit Hölzern gespielt. Ich habe dann so große Fantasiegeschichten gemacht, habe mit anderen Kindern gespielt und sehr, sehr früh habe ich dann unheimlich viel gelesen. Das fand ich einfach ganz spannend, andere Lebensentwürfe so kennenzulernen. Das hätte ich damals natürlich nicht so gesagt, sondern ich wollte einfach Geschichten haben. Es war einfach so, meine Eltern waren freundliche Menschen und man hat erwartet in dieser Familie, dass man einigermaßen in Ordnung ist und dass man sich Mühe gibt, aber man war eigentlich auch recht großzügig. Also von daher fand ich, das war eine wenig spektakuläre Kindheit, eben mit viel Natur und natürlich dann auch mit sehr viel Langeweile. Also ich denke, dass von mir dieses Interessieren an Büchern, ich war einfach ein sehr aufgewecktes Kind und ich wollte unheimlich viel Anregung haben, bin auch immer sehr gerne in die Schule gegangen, war dann, wenn Ferien kamen, gar nicht unbedingt sehr glücklich, weil ich eigentlich die Schule spannender fand. Ich fand übrigens auch das Arbeiten auf dem Hof fand ich überhaupt nicht toll. Also mich hat man dann immer mal mit irgendeinem Buch unter irgendeinem Busch gefunden und dann hieß es, die Kleine, die ist faul, die liest wieder. Dieses interessierte Unverständnis meiner Eltern, warum ist denn jetzt eigentlich unsere Kleine so eine Intellektuelle geworden, weil das ja dann nicht so ganz gepasst hat.
Und Ihre Eltern wollten ja dann, glaube ich, auch zunächst nicht, dass Sie studieren.
Nein, das war bei Ihnen einfach weit weg. Meine Eltern waren beides hochintelligente Menschen, aber sie hatten ja nur diese Volksschule besuchen können, waren auch beide eigentlich so traurig darüber, weil sie gerne weiter in die Schule gegangen hätten. Aber studieren, das war jenseits. Und ich bin dann eben zunächst mal Volksschullehrerin geworden und zu meiner Zeit war es so, wenn man dieses Lehrerseminar abgeschlossen hatte, wie das damals hieß, dann war das gleichzeitig, wenn man gut genug Noten hatte, ein Abitur, sodass ich dann nachher weiter studieren konnte.
Und wie haben Ihre Eltern dann letztendlich darauf reagiert, dass Sie das dann gemacht haben, durchgesetzt haben?
Ja, die fanden das dann irgendwann ganz in Ordnung und meine alte Mutter hat dann mal gesagt, war, glaube ich, gut, dass du den Kopf durchgesetzt hast.
Ja, schön. Dann hat es ja doch funktioniert und war dann auch noch in Folge harmonisch. Viele Menschen lebten an ihren wahren Neigungen vorbei, sagt Verena Kast. Wann haben Sie eigentlich selber erkannt, was Ihre wahre Neigung ist? Also Sie haben gesagt, Sie waren schon immer wissenshungrig, haben gerne gelesen, aber dann nochmal die Psychologie, die Psychotherapie. Wann ist Ihnen das bewusst geworden?
Ja, ich war ja dann Volksschullehrerin und ich hatte eine Abschlussklasse, das waren die 14- bis 16-jährigen jungen Frauen und ich war also nur so 6 Jahre älter und ich glaube in vielen Lebensbereichen wesentlich weniger erfahren als die und da habe ich dann einfach auch gemerkt, wie schwierig es für viele war. Die sind gekommen und haben mir gesagt, sie überlegen sich, ob sie sich umbringen wollen. Also das war schon recht heftig. Psychologie hat mich schon immer interessiert, weil wer viel liest, ist immer auch mit Psychologie konfrontiert. Aber da habe ich dann auch gemerkt, Psychologie kann ja auch etwas sein, wo man Menschen helfen kann in gewissen Situationen. Und da habe ich mich dann entschlossen, das zu studieren.
Und hat sich das bewährt, von heute aus betrachtet?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde Menschen unheimlich interessant. Ich finde auch Menschen, die ein bisschen eigentümlich sind, wo man vielleicht von gewissen Störungen sprechen könnte. Ich finde es total spannend, was Menschen aus ihrem Leben machen und wie sie damit umgehen. Also von daher würde ich sagen, ich bin heute noch dran interessiert. Ich meine, man hat dann natürlich diese vielen Theorien im Laufe des Lebens und die einen Theorien, die lässt man dann wieder liegen, andere werden wichtiger. Aber ich finde Psychologie sehr interessant. Ich finde auch die Philosophie sehr interessant. Also dieses Nachdenken über das Leben ist, glaube ich, schon auch etwas ganz Wichtiges.
Und welchen Rat können Sie anderen Menschen geben? Also wie macht man das eigentlich? Erkennen, wozu man wirklich gemacht ist?
Ja, man macht ja irgendetwas. Und manchmal hat man dann einfach das Gefühl, so ganz stimmt's nicht. Wir haben ja oft auch Lebensübergänge und an Lebensübergängen fangen wir an, darüber nachzudenken. Stimmt meine Arbeit, stimmt meine Beziehung und so weiter. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, merkt man, man ist unheimlich neidisch auf eine bestimmte Form von Menschen oder auf einen bestimmten Lebensentwurf. Und wenn man so etwas spürt, also es stimmt nicht oder ich bin sehr neidisch auf irgendetwas, dann muss man sich einfach mal fragen, müsste da vielleicht auch noch etwas anderes ins Leben hereinkommen? Und dann kommt natürlich auch die ganze Frage von, wage ich es auch? Das ist nicht immer so einfach. Also wenn man zum Beispiel in einem gut situierten Beruf ist und plötzlich merkt, man hätte eigentlich künstlerische Ambitionen, das braucht dann schönen Mut.
Und jetzt nochmal innerhalb der Psychologie, der Psychotherapie, wie sind Sie zu Carl Gustav Jung gekommen, also dem Begründer der analytischen Psychologie? Wie war das? Wie kam es dazu?
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, das war so 1965. 1965 hatte die Psychoanalyse in jeder Ausprägung. Das war hohe Zeit. Und in Zürich hatte es jede Menge von Instituten und ich bin einfach von Institut zu Institut gegangen, habe mir da Vorlesungen angehört und das Junginstitut war ein wenig organisiertes Institut mit ganz interessanten Menschen. Man hat da über Symbole gesprochen, man hat über Märchen gesprochen und eben über Kreativität. Und ich habe da kapiert, dass die jungsche Psychologie eigentlich eine Psychologie ist, die davon ausgeht, dass der Mensch ein kreativer Mensch ist, dass der Mensch natürlich seine Probleme hat, aber dass man die auch verändern kann und dass man dazu eben die Bilder braucht. Das ist übrigens etwas, was heute wieder ganz modern ist, dass Neurowissenschaften von unserem Tagträumen sprechen, als von den Bildern, die uns eben glücklich machen oder unglücklich machen und an denen man auch arbeiten kann. Und das habe ich da gefunden, das hat mich angesprochen und dann bin ich einfach geblieben.
Aber er ist ja gestorben, bevor Sie dann dazu gekommen sind. Also Sie haben ihn nicht persönlich getroffen.
Nein, nein, er ist gestorben, als ich 18 war. Mhm. Da habe ich den Namen auch das erste Mal gehört. Da ist unser Religionslehrer gekommen und hat gesagt, der alte Ketzer von Zürich ist tot. Und wenn man das 18-Jährigen sagt, dann gehen alle nachher hin und kaufen ein Buch von diesem Menschen. Und das haben wir damals auch gemacht. Das war meine erste Begegnung.
Und im Detail nochmal nachgefragt, Sie haben es schon angesprochen, die Bedeutung von Märchen und Symbolen und die Tatsache, dass auch heute die Tagträume in der Therapie an Bedeutung zunehmen. Vielleicht können Sie nochmal erläutern, wie das genau funktioniert.
Also die Tagträume heute, das ist nicht nur etwas für die Therapie, sondern diese Neurowissenschaftler haben ja festgestellt, wenn wir nicht fokussiert sind auf etwas, dann beginnen unsere Gedanken zu wandern. Also man nennt das Gedankenwandern, Tagträumen und so weiter. Und ursprünglich sind die davon ausgegangen, man hat ihnen gesagt, Menschen träumen zu viel am Tag. Kann man nicht diese Tagträumereien oder diese selbstgenerierten Gedanken, wie sie wissenschaftlicher heißen, kann man die nicht unterbinden. Und dann haben die festgestellt, dass wenn man die Menschen daran hindert, diese kleinen Pausen zu machen, wo wir immer wieder abschweifen, dann werden sie gestresst, dann geht es ihnen schlecht. Und dann haben sie eben angefangen zu forschen, was hat es denn damit auf sich. Und da kommt nun eine neue Forschung mit einer ganz alten Forschung, eben die zum Beispiel von C.G. Jung zusammen. C.G. Jung Jung hat gesagt, unsere Psyche zeigt sich in Fantasien und wenn man sich auf die Fantasien konzentriert, in Imaginationen. Und mit diesen Fantasien und Imaginationen können wir unsere Emotionen verarbeiten. Wir haben ja immer sehr viele Emotionen, wir sind mal ärgerlich, wir sind mal ängstlich und die drücken sich eben sowohl aus in diesen Imaginationen und in diesen Bildern, aber wir können sie damit auch bearbeiten. Und das ist genau das, was in dieser neuen Forschung auch wieder gezeigt wird, bis hin, dass sie sagen, unsere Nachträume, das sind eigentlich nur intensivierte Tagträume. Und diese Tagträume und diese Nachträume, die beschäftigen sich mit dem, was uns emotional betrifft, was uns emotional beunruhigt. Und mit diesen Imaginationen und Tagträumen werden diese Beunruhigungen, wenn wir nicht ein großes Problem haben, können die auch aufgelöst werden und wir können uns wieder auf die Zukunft entwickeln. Und diese Tagträume sind eben oft in Form von Bildern. Also Sie erinnern sich an einen Spaziergang, den Sie gemacht haben, Sie erinnern sich an eine Blume. Wir können die aber auch verändern, wenn wir zum Beispiel sagen, mich interessiert jetzt zum Beispiel ein Märchen enorm, dann werden wir mit diesem Märchen auch diesen Tagtraum ein Stück weit verändern. Diese Forschungen sagen übrigens, dass immer dann, wenn unsere Tagträume von Bildern bestimmt sind, dass wir da uns besser fühlen, als wenn sie von reinen Gedanken bestimmt sind.
Inwiefern können Tagträume durch Gedanken dominiert sein? Also für mich sind Tagträume immer auch automatisch quasi Bilder, Imaginationen.
Ja, das wären sie für mich auch. Aber es gibt Menschen, die sind viel intellektueller veranlagt und die machen nicht Tagtraum, sondern die haben eigentlich innere Gespräche. Mhm. Wir Menschen haben so etwas wie verinnerlichte Konflikte. Also da sagt zum Beispiel jemand, ich komme immer zu kurz. Und jetzt, wenn jemand so einen Komplex, wir nennen das Komplex hat. Und also ständig da an sich bin, ich komme eh immer zu kurz. Dann werden natürlich auch die Fantasien so gesteuert sein. Ich komme eh immer zu kurz. Und wenn diese Fantasien so gesteuert sind, dass wir das Gefühl haben, ich komme eh immer zu kurz und die anderen sind schuld, dann können wir uns nicht mehr auf die Zukunft beziehen. Und da ist dann auch der Rahmen der Therapie an diesen Komplexen, muss man dann arbeiten. Und das gehört dann auch meistens in eine tiefe psychologisch orientierte Psychotherapie, kann auch eine Verhaltenstherapie sein.
Ja, hochspannend. Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie haben mehr als 40 Jahre als Psychotherapeutin in der eigenen Praxis gearbeitet. Momentan machen Sie nur noch, in Anführungszeichen, Supervisionen. Rückblickend, wie hat sich die Therapiepraxis über die Jahrzehnte verändert? Also auch das Krankheitsbild der Menschen, die zu Ihnen gekommen sind.
Ich glaube, die Krankheitsbilder haben sich gar nicht so sehr verändert. Es ist nur einfach so, die Psychotherapie hat ja immer wieder neue Moden. Dann kommt zum Beispiel die Bindungstheorie und dann hat man das Gefühl gehabt, die Menschen sind sehr wenig gebunden, ist unheimlich wichtig, gar keine Frage. Dann war plötzlich Narzissmus im Mittelpunkt, dann kam das Trauma, dann war plötzlich alles Trauma. Also es gibt immer wieder so Moden und das beeinflusst natürlich auch die Menschen, die kommen. Wenn sie dann aber den einzelnen Menschen vor sich haben, dann ist diese Diagnose gar nicht so ungeheuer wichtig, sondern das sind Menschen, die leiden, die nicht wissen, wie es weitergeht, die verzagt sind, wo man dann eben auch durch die therapeutische Beziehung, dadurch, dass man mit ihnen spricht oder ihnen auch hilft, ihre Emotionen eben zum Beispiel in einem Bild, dass sie malen, einmal sichtbar zu machen oder eben auch in einer Imagination. Einfach, dass damit man ihnen hilft, mit ihren schwierigen emotionalen Prozessen zurechtzukommen. Das ist eigentlich immer noch die Grundlage von aller Therapie.
Und können Sie dann sagen, also was würden Sie als die vorrangigsten psychischen Probleme der Gegenwart sehen?
Ich denke, es ist die Depression. Und es ist sicher auch die Depression mit viel narzisstischen Aspekten drin. Ich glaube auch, dass diese vielen Burnouts, die wir haben, das ist ja eigentlich eine Form der Depression. Und Depression meint ja auch immer, dass man einen Teil von sich selber verloren hat. C.G. Jung hatte ja eine ganz interessante Definition von der Depression. Er sagte, die Depression, das ist Leben, das auch hätte gelebt werden können.
Und haben Sie in Ihrem therapeutischen Wirken irgendwann mal einen Fall erlebt, wo Sie sich tatsächlich überfordert fühlten, wo Sie gesagt haben, da komme ich einfach nicht weiter?
Ja, wissen Sie, überfordert fühlt man sich als Therapeutin eigentlich sehr oft. Als Therapeutin lernt man, mit Unsicherheit umzugehen. Man lernt, Unsicherheit einfach mal zu ertragen, und auch da kommt die Kreativität. Zu schauen, was ist jetzt wichtig in dieser Situation? Was kommt mir in den Sinn? Ich kann mich an einen Menschen erinnern, der hatte eine ganz schwere Trauerproblematik. Er wurde immer depressiver und depressiver. Und eines Morgens saß er da vor mir und er war so versunken in seiner Depression. Und dann sagte ich zu ihm, guten Morgen, Herr Willi. Also eigentlich eine ganz verrückte Intervention. Und er sagte zu mir, guten Morgen, Frau Kast. Und dann haben wir beide gelacht. Und dieses Lachen, das war ein Moment, wo unsere Therapie einfach verändert wurde. Am Nachmittag zu sagen, guten Morgen. Und er hat das dann, ist darauf zurückgekommen und hat gesagt, das hat ihm gefallen, unser verrücktes Grüßen das letzte Mal. Und im Übrigen wäre es ja gar nicht morgen gewesen, sondern wäre Nachmittag gewesen, aber das hätte ihm eigentlich besser gefallen mit guten Morgen. Sehen Sie, und solche Situationen gibt's, und dann gibt's natürlich auch Menschen. Natürlich gibt's Menschen, wo ich dann den Eindruck hatte, da bin ich nicht die richtige Person. Das ist dann auch wichtig, dass man das sieht, dass man nicht einfach das Gefühl hat, ich muss um jeden Preis beweisen, dass ich alles kann, sondern dass man sich einfach sagt, da muss man schauen, zu wem man diesen Menschen überweisen kann oder wen man empfehlen kann.
Also manchmal ist das notwendig, aber im Großen und Ganzen auch, was die Therapie angeht, immer kreativ sein, schöpferisch gestalten. Das durchzieht ihr gesamtes Wirken. Und in Ihren Büchern ermuntern Sie die Menschen ja auch dazu, sich immer wieder neu zu entdecken, also die Neugier auf sich selbst zu stimulieren. Warum ist das so wichtig?
Das ist wichtig, weil ich immer denke, dass wir Aspekte von uns selber immer wieder verlieren. Gerade weil wir ja in einer Welt leben, wir müssen unser Leben verdienen, wir müssen uns, wenn wir in Teams arbeiten, wir müssen versuchen, teamfähig zu sein und so weiter. Und dann ist es so, dass man sich konzentriert auf das, was eigentlich sein muss. Und da kommt die Frage, ist das jetzt eigentlich alles? Und da sind die Träume etwas ganz Wunderbares, weil Träume handeln von dem, was uns beschäftigt. Aber Träume können eben auch zum Beispiel plötzlich eine Person hineinbringen oder eine Tätigkeit hineinbringen, von der man denkt, das hatte ich ja überhaupt nicht. Man überlegt sich dann natürlich, man fängt dann an, mit Imaginationen, an was erinnert es mich, warum erinnert es mich daran. Aber plötzlich sagt man sich einfach, na ja, es muss ja auch was mit mir zu tun haben. Wir gehen ja davon aus, dass alles, was in den Träumen ist, das gehört eigentlich zu mir. Also wenn ich von einer Zigeunerin träumen würde, dann würde ich von einem Zigeunerinnen-Aspekt in meiner Psyche träumen. Und ich habe jetzt dieses Beispiel gebraucht, weil ich kann mich an eine Analysandin erinnern, die immer sehr, sehr aufgeräumt ausgesehen hat, immer akkurat gekleidet. Und die hat über Wochen hinweg von Frauen geträumt, die eben zigeunerhaft ausgesehen haben oder hippiemäßig ausgesehen haben. Und wir haben immer wieder davon gesprochen und so weiter. Und sie zunächst mit sehr großer Abwehr, also das wäre dann ein Lebensentwurf, der ihr schon gar nicht passen würde. Ich habe dann gesagt, na ja, also wie würde denn das Leben anders aussehen, wenn sie so ein bisschen hippiesker wären oder so. Und da kamen so viele verborgene Freuden als hippieskere Frau. Da wird sie auch mal zum Tanzen gehen. Und da hat man plötzlich gemerkt, sie hat zu Wünschen in ihrer Psyche gefunden. Sie hat eben zu Interessen in ihrer Psyche gefunden. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir unseren Interessen und Wünschen, die muss man immer altersgemäß leben, aber wenn wir denen nicht nachgehen können, dann sind wir immer so ein bisschen enttäuscht und es ist alles so ein bisschen grau. Also insofern ist es ganz wichtig, dass man sich selber wieder neu entdeckt.
Sie haben jetzt eben noch dieses Stichwort geliefert, altersgemäß leben. Sie haben Ihre Habilitation zum Thema die Bedeutung der Trauer im therapeutischen Prozess geschrieben und sagen auch, wir müssen immer bereit sein, Abschied zu nehmen, uns der Angst zu stellen, uns zu verändern, da ist es wieder, uns neu einzulassen. Haben Sie selber, Verena Kast, Angst vor dem Tod, Angst vorm Sterben?
Ich habe Angst davor, eine lange Krankheit zu haben. Tot zu sein, ich denke, dann bin ich ja tot. Aber ich habe natürlich auch die Fantasie, ich möchte noch lang tätig sein, interessiert sein, schon immer weniger. Das habe ich jetzt ja gerade angefangen mit Corona und das hat mir ganz gut gefallen. Aber ich werde natürlich immer noch irgendwas schreiben. Ich werde immer noch irgendeinen Vortrag halten, solange das eben geht. Irgendwann werde ich dann nur noch in den Garten hinausschauen. Das kann alles auch sein. Ich werde aber auch schauen, dass ich immer noch einige Menschen um mich herum habe, mit denen ich schöne Gespräche führen kann. Und dieses Wenigerwerden, das wird mich bestimmt in gewissen Situationen sehr stören, aber grundsätzlich meine ich, dass ich damit umgehen kann, dass ich auch schon einiges damit angefangen habe, umzugehen. Aber wenn ich mir dann vorstellen würde, eine schwere, lange schwere Krankheit zu haben, das wäre schon noch einmal eine Herausforderung. Also wenn Sie von Angst sprechen, ich gestatte mir noch nicht, jetzt schon eine Angst zu haben. Ja. Ich habe eigentlich die Probleme immer dann gelöst, wenn sie kamen. Aber wenn ich einfach so sage, nö, habe überhaupt keine, da ist schon eine gewisse Besorgnis, auch nicht wissen, wie man sich selber verändert. Also ich glaube, alt werden ist schon noch eine Herausforderung.
Aber Sie würden sagen, grundsätzlich, Sie sind jetzt 77 Jahre alt, wenn ich das sagen darf. Im dritten Lebensalter. Also Sie würden schon sagen, Sie haben eingewilligt ins Älterwerden.
Ja, ich habe absolut eingewilligt ins Älterwerden. Deshalb steht ja auch überall, wie alt ich bin. Das gehört dazu. Und ich finde, Älterwerden hat ganz, ganz viele Vorteile. Man kann sich zum Beispiel vor vielen Dingen drücken, indem man einfach sagt, wissen Sie, in meinem Alter macht man nicht mehr so große Bahnreisen oder so irgendetwas. Das ist vielleicht ein bisschen fies. Aber es gibt einem trotzdem noch einmal sehr viel mehr Freiheit, als man sie je hatte. Ich nehme mir auch vor und ich tue es meistens auch, ich will jetzt nur noch die Dinge machen, die mir wirklich Freude machen. Und insofern ist Alter, gerade solange es einem noch so gut geht, das ist ein Hort der Möglichkeiten.
Ich möchte am Ende dieser Sendung nochmal einen Buchtitel von Ihnen zitieren. Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihr bislang gelebtes Leben, was ist für Sie da am allerwichtigsten? Beziehungsweise was hat bei Ihnen bislang vor allem gezählt? Was würden Sie sagen?
Ja, für mich hat es Verschiedenes gezählt. Also für mich haben Gespräche mit Menschen, etwas unternehmen mit Menschen, aber auch etwas gestalten. Also auch wenn Sie denken, dass ich da oft die Präsidentin von irgendetwas war, das ist nicht, um Präsidentin zu sein oder gewesen zu sein, sondern etwas gestalten, etwas miteinander gestalten. Ich glaube, was ich gestaltet habe, das ist mir etwas ganz Wichtiges. Aber was mir auch ganz wichtig war, waren immer auch so Erlebnisse in meinem Leben, wo ich so das Gefühl hatte, wow, ist das schön. Also Erlebnisse von Schönheit, das hat ja ganz oft mit Natur zu tun. Also diese Dinge, wenn ich so an mein Leben denke, wenn ich da wieder an einen wunderbaren Tag am Meer denke, wo so ein richtiger Sturm da ist und wo man einfach das Gefühl hat, das ist Vitalität pur. Solche Erfahrungen, das ist vielleicht eher erlebtes Leben als gelebtes Leben. Aber das sind Dinge, die ich schon sehr schön finde. Oder auch Bilder, die ich in Museen gesehen habe. Ich habe früher in der ehemaligen DDR habe ich jeweils die Bilder auswendig gelernt, weil man damals noch keine Karten kaufen konnte. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich da mal alt bin, dann kann ich mir diese Bilder wieder hervorrufen. Also es gibt viel.
Und für einen derart schöpferischen Menschen, wie Sie es sind, geht es ja immer weiter. Also weiß man schon, was als nächstes auf Ihrer ganz persönlichen Agenda steht?
Ja, das weiß ich. Aber man weiß es noch nicht.
Und würden Sie das verraten? Nein.
Nein, natürlich nicht. Sonst hätte ich es doch Ihnen jetzt gerade gesagt. Ich bin da sehr vorsichtig. Also ich denke, ich habe was sehr Schönes vor. Ich bin auch schon mittendrin. Aber ich finde, das darf man nicht verschreien. Wenn man zu schnell darüber spricht, dann wird man gleich angesprochen und wird ja auch ein bisschen im schöpferischen Prozess gestört.